Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 256. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Hallo André.
Hallo Jochen.
Wir haben April, heute ist der 1. April, auch wenn es heute noch der Podcast nicht live geht, aber wir haben April. Und was bedeutet das? Der März ist vorbei und wir wollen die relevanten News des März besprechen, so wie wir es in den letzten Monaten schon gemacht haben und so wie es auch immer sehr viel Feedback aus der Community gab, dass wir das bitte machen sollen. Also machen wir es doch gerne. Und wir versprechen, es gibt heute keinen Laber-Podcast zu Corona und Homeoffice und Co.
Ja.
Lass uns doch ganz kurz noch mit der Danksagung mit den Sponsoren starten, bevor wir in die News gehen. Erstmal vielen Dank an die lieben Freunde von Mastercard, internationales Payments geben, Sponsor vom Blog, Podcast und unsere Konferenzen. Vielen, vielen Dank an die Kollegen von Mastercard und auch vielen Dank an die Kollegen von Avato Financial Solutions. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Fraud und Risk Management, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Dann das hat ihre vollkommene Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen Dank. Ja, André, was waren denn die relevanten News des Monats?
Neben Corona, meinst du?
Neben Corona, genau.
Ich glaube, dass die Bundesregierung wirklich so schnell und so massiv gerade Hilfspakete zur Firmenrettung beschlossen hat, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten News des Monats. Und dann heute nochmal gestern und heute nochmal die Erweiterung für Startups. Das war, glaube ich, mit das Wesentlichste, vor allen Dingen auch für Fintechs und für Banken natürlich auch, ne? Also Herausforderungen auf beiden Seiten. Also für die Banken, natürlich gerade für die, die sich Hausbanken nennen, witzig, ne? Dass das Wort Hausbank, nachdem wir das auf den letzten Wechsels und Transactions ja auch besprochen hatten, jetzt gerade nochmal so eine große Relevanz bekommen hat im Sinne der Hilfen, die über die KfW verteilt werden oder Kredite, die dann mit den Hausbanken gemeinsam mit der KfW bewilligt werden. Das ist, glaube ich, für Banken auf der einen Seite wahnsinnige Herausforderung schon im letzten Monat gewesen und würde es wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate sein. Und für Fintechs natürlich auf der anderen Seite genauso, weil dort momentan die ganzen Rettungspakete ja noch ein bisschen an deren, ja, wie soll man sagen, an denen vorbeigegangen sind, bis dann gestern Olaf Scholz ja noch ein weiteres Rettungspaket über 2 Milliarden bekannt gegeben hat, was wahrscheinlich sogar schon vorher bewilligt worden war, das war schon mal irgendwann angekündigt und jetzt aber vorgezogen worden ist, ne?
Ja, also letztendlich Zusammenfassung, aber ich glaube, es kennt mittlerweile jeder, es gibt die KfW-Maßnahmen über die Hausbank. Da ist übrigens das Relevante, was haben wir uns immer über die Hausbank lustig gemacht im Kontext der Neobanken. Die ganzen Challenger und Neobanken gucken alle im Moment in die Röhre, weil die haben das ganze Thema KfW-Integration nie auf der Agenda gehabt. Das heißt, wenn ich heute bei einer so coolen Neobank bin, wie ich beispielsweise meine kleine Beteiligungs-UG ist bei der Fidor Bank, die kann gar keinen KfW-Kredit beantragen, weil die Fidor Bank gar keine Kooperation mit der KfW hat. Somit ist dann die klassische Hausbank aus der Hauptstraße in der Stadt dann doch wieder gar nicht so schlecht im Vergleich zur pseudo-coolen Neobank.
Da sollten wir den Rainer Brüggestraat nächste Woche mal irgendwann zum Podcast einladen. Der hat ja so gekämpft auf der Transactions für das ganze Hausbankprinzip. Deshalb würde er, glaube ich, gerade ganz gut mal zu dem Thema passen.
Ja. Ja, und zu den Maßnahmen, also es gab ja diese Startup-Hilfe für Startups mit einer Bewertung über 50 Millionen und ich habe keine Ahnung, 250 Mitarbeiter plus und was auch immer. Also eigentlich darf man die gar nicht mehr Startups nennen, sondern Grown-Ups. Und die vielen kleinen Startups qualifizierten sich gar nicht, auf beiden Seiten nicht. Sie qualifizierten sich nicht für die Unterstützung des Bundes und sie qualifizieren sich in der Regel auch nicht für irgendwelche Kredite von der KfW, weil die Hausbank ja mit 10% in der Haftung ist. Und wenn ich als kleines Startup, was Cashflow negativ ist, zu meiner Hausbank gehe und sage, ich hätte gerne hier mal einen Kredit in der Höhe von x 1000, x 100.000 Euro oder gar x Millionen Euro, fängt der Hausbanker an zu lachen und das war es dann auch. Und für diese Startups gab es dann, ich glaube, maximal 30.000 Euro Gründerzuschuss oder so. Konsequenz, die guckten in die Röhre und das hätte natürlich zu einem riesen Startup-Sterben geführt und deswegen ist sehr gut, dass da die Bundesregierung da diesen Startup-Fonds aufgesetzt hat und ohne dass jetzt irgendwie die Ersten jetzt gleich irgendwie dagegen schimpfen und sagen, naja, die Startups, die nur heiße Luft produzieren, werden jetzt auch noch gerettet und da wird gutes Steuergeld zum Fenster rausgeblasen. Da geht es ja eigentlich nur darum, dass bei den Startups die Anschlussfinanzierung problematisch ist. Und da werden wir auch nochmal einen Podcast machen mit zwei VCs demnächst, wo wir darüber sprechen, dass im Moment so quasi der Kapitalzugang zu Risikokapital durch die Krise schwierig geworden ist. Und übrigens auch der Kapitalzugang von Risikokapitalgebern ist schwierig geworden. Also die LPs hinter den VCs, da fließt das Geld auch nicht mehr so sehr stark. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich mich nicht über Bankkredite finanzieren kann und der Zugang zu Risikokapital weg ist, dass ich dann als Startup pleite gehe. Und das möchte die Bundesregierung nicht, weil natürlich da auch viel Innovation und dann pleite ginge. Und dann mein Kenntnisstand ist wohl so, dass 50-50-Thematik ist. Also sprich, wenn neue Gesellschafter oder die Bestandsgesellschafter Geld reingeben, würde sich dann die KfW mit diesem Fonds mit 50% mitbeteiligen.
Das Ganze ist ja jetzt auch nichts total Ungewöhnliches für die KfW. Da gibt es ja schon die ganze Zeit auch Coparion und auch KfW Capital. Ja. Nur die ersten Rettungspakete in der letzten Woche waren ja erstmal so, dass es das ganze Hilfspaket ja dann auch gelten sollte für Startups mit einer Beteiligung von größer 50 Millionen. Wobei das gerade ja auch eine interessante Frage ist, wie du jetzt gerade Bewertungen feststellst. Aber jetzt das neue Paket gilt ja wirklich dann auch für kleinere Unternehmen und wird dann auch in der KfW Capital und beim HTGF sozusagen verwaltet, wenn man das so sagen möchte. Und damit ist das typische Venture Capital Thema auch eigentlich genauso, wie es der Startup-Verband in seinem Vier-Punkte-Plan ja eigentlich auch gefordert hat, eigentlich schon mal ganz gut gesichert, wie es scheint. Was aus meiner Perspektive noch ein bisschen fehlt, ist etwas, was im Markt in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, hin und wieder natürlich dann doch schon mal gehört wurde und durch solche Marktplayer wie die Deutsche Handelsbank und die Silicon Valley Bank ja auch genutzt, das ist Venture Debt. Da habe ich jetzt noch nicht so richtig was gehört, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere auch nochmal um die Ecke kommt, dass wirklich dann auch im Grunde genommen Kredit dem Unternehmen gewährt wird und halt nicht immer Equity-Runden gemacht werden. Jetzt sage ich mal müssen, sondern auch andere Finanzierungsformen zur Verfügung stehen.
Ja, wobei, wenn du sagst Coparion, mit denen war ich jetzt vor kurzem in Kontakt und die sagten, ja, sie gehen da auch mit rein in die Runde, aber nur bei Neugesellschaftern. Und ich glaube, das ist insofern eine Neuerung auch in diesem Paket, weil wenn ich einen neuen Gesellschafter bekomme, dann habe ich ja Kapitalzugang, dann brauche ich ja auch keine wirkliche staatliche Unterstützung oder dann kann ich es nur ergänzen. In dem Fall ist dann halt dann auch, wenn die Bestandsgesellschaft eine Bridge-Runde machen, dass dann die KfW mit reingeht.
Also einfach eine Spiegelung auch im Bestandsgesellschaftsverkehr. Genau. Ja, also muss man, glaube ich, sagen, also da haben, glaube ich, eine ganze Menge Menschen gerade hervorragende Arbeit, so scheint es jedenfalls aus der Ferne in Berlin geleistet. Und ich hatte heute dem Christian Miele vom Bundesverband Deutscher Startups auch gesagt, also hätte wahrscheinlich auch für diesen Verband, der ja ein bisschen ein Schattendasein gefristet hat in den letzten Monaten, fast schon Jahren, hätte es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt geben können, als dass er jetzt dort den, ich glaube Präsident ist er geworden, den Präsidenten machen würde, weil er natürlich gerade vorher schon angefangen, jetzt gar nicht durch Corona getrieben, aber Corona hat das Ganze natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, dort dem ganzen Verband, glaube ich, total neues Leben, nicht nur eingehaucht, sondern was ist denn die Steigerung von einhauchen?
Wiedererweckt.
Ja, total wiedererweckt hat. Einfach, also ich habe ihn heute als Löwenmama bezeichnet, ne? Weil er, glaube ich, gerade so dermaßen für die deutsche Startup-Szene dasteht und wahrscheinlich wäre dieses Paket nicht mal eben so schnell da gewesen, wenn nicht Christian in den letzten Wochen und Monaten so viel Arbeit, so viel Aufmerksamkeit auf das ganze Thema hätte bringen können. Also insofern wirklich Chapeau nach Berlin. Man muss nicht, glaube ich, all den ganzen Forderungen eins zu eins folgen. Aber das, was sie jetzt erreicht haben, ist, glaube ich, für die Community einfach unglaublich gut. Ne?
Wobei man muss jetzt auch sagen, da gab es noch andere, die an dem Thema gearbeitet haben.
Also absolut.
Zum Beispiel auch der Bitkom. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur der deutsche Startup-Verband die ganzen Lorbeeren kassiert. Auch der Bitkom hat ja sich da auch sehr stark drum gekümmert, um diese ganzen Themen.
Ja, sorry, hast du recht. Und trotzdem glaube ich, das ist, ja, egal. Also ich glaube wirklich, dass es beim deutschen, beim Startup-Verband, glaube ich, gerade, dass da wirklich mal ein bisschen Ehre gerade hin muss.
Ja, klar, klar. Ich möchte es gar nicht schlecht machen. Nur exklusiv nicht, sondern es gab mehr, ja, die an dem Thema gearbeitet haben.
Ja, da hast du recht.
Aber also auch Respekt, wie schnell in Berlin solche Sachen aus dem Ärmel gezaubert werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da die Konsequenz ist in 4, 5 Jahren oder gar für unsere Kinder, weil irgendjemand muss den ganzen Scheiß wieder zurückbezahlen.
Total. Aber es geht, glaube ich, gerade um ein paar andere Sachen und da geht, glaube ich, gerade kurzfristig vor langfristig. Und diese Handlungsschnelligkeit und Fähigkeit finde ich aber gerade echt toll.
Ja, also das ist beeindruckend, genau.
Ja.
Aber nicht nur die Regierung hat an dem Thema gearbeitet, sondern es gab auch etliche Startups, die natürlich da eine Riesenchance gesehen haben, zusätzlich Geschäft zu generieren, nämlich die Tools entwickelt haben, eine Petition gestartet haben, rund um dieses Thema. Fangen wir mit Contist an. Contist hat ein Tool entwickelt für Selbstständige für die Steuererleichterung. Also ich kann ja die Steuerzahlungen modifizieren, also ich kann sagen, ich möchte jetzt nicht meine monatliche Umlage bezahlen, weil ich keinen Umsatz mehr mache, sondern ich möchte es reduzieren. Ich kann also diese Steuervorauszahlung, ich kann Stundungen beantragen. Da hat Contist relativ schnell ein nettes Formular live gestellt, dass man sich eben dann benutzerfreundlich über das Formular die Daten ans Finanzamt schicken muss und sich nicht in furchtbaren Finanzamtsformularen verirren muss.
Ich glaube, Contist ist einer von denjenigen, der natürlich gerade eine Zielgruppe betreut, die, naja, nahezu kaum mehr von der Krise gerade betroffen sein könnten. Ne? Also Freiberufler und Selbstständige sind ja leider in solchen Krisensituationen meistens die ersten, deren Aufträge gekündigt werden. Ne? Und dass die dann zur Seite stehen. Und da haben Chris und Sibylle natürlich jetzt auch echt einen geilen Move gemacht letztes Jahr, als sie die Stiftung gegründet haben. Das ist natürlich gerade kommunikativ und auch manpowermäßig perfekt, ne? Dass du dort jetzt nicht nur ein Produktteam hast, sondern auch noch eine Stiftung hast, die kommunizieren kann,
ja,
und dann halt auch schon vernünftige Tools auf die Reihe gebracht hast, die jetzt den ganzen Freiberuflern helfen können, halt auch diese Steuererleichterungen und all die ganzen Dinge, die jetzt ja auch gerade beschlossen worden sind, die dann auch wirklich durch die Tür zu bekommen und einfach durch die Tür zu bekommen.
Ja, ja.
Echt cool. Also eine scheiß Situation, aber wie sie es umgesetzt haben, muss man echt sagen, auch da schnell, ne? Wie du es gerade auch schon gesagt hast.
Ja, klar, aber das ist auch unternehmerisches Handeln. Insofern Respekt, dass die auch diese, ich meine, auch so böse klingt, mit jeder Krise gibt es diverse Chancen, dass sie das erstmal genutzt haben, um sich auch zu differenzieren von dann vielleicht wieder der Hausbank. Ja, dann Penta hat eine Petition gestartet für selbstständige Startups und KMUs zu retten. Ich glaube, die Petition ist schon wieder obsolet durch die Maßnahmen die Maßnahmen, die jetzt gerade kommuniziert wurden von der Bundesregierung.
obsolet, weiß ich nicht genau. Ich habe auch da muss ich sagen, das war glaube ich am gleichen Tag, als die Kollegen von Penta auch ihre Finanzierungsrunde haben bekannt geben dürfen, dass sie dann gesagt haben, hey, wir müssen jetzt auf jeden Fall den ganzen kleinen und selbstständigen Unternehmern, also auch der Zielgruppe von Penta, helfen. Da war aber in der Tat noch nicht so ganz absehbar, welche Rettungspakete und welche Erleichterungen jetzt kommen. Jetzt bin ich ganz sicher, ob in der Tat das, was die Kollegen dort losgetreten haben, wirklich noch genauso benötigt wird oder auch schon wieder anders gesehen wird. Ich habe nicht auf die Seite geguckt, ob die Petition möglicherweise angepasst wurde. Aber grundsätzlich geht es ja genau in diese Richtung, dass natürlich die Kunden von Penta jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die klassischerweise im Hausbankprinzip dann bedient werden können. Und ich glaube, in diese Richtung ging auch die Petition.
Ne? Ja, ja. Und Leaf und Stripe haben ein Gutscheinportal ins Leben gerufen. Da ist die Idee, dass die Leute gerade von den kleinen mittelständischen Unternehmen, Restaurants, Handwerkern um die Ecke Gutscheine kaufen, dass die quasi kurzfristig jetzt Umsätze haben und die Gutscheine dann später eingelöst werden. Finde ich sowieso, also neben DIEM und diversen anderen Aktivitäten trotzdem eine gute Initiative, weil wir wollen ja nicht, dass die Kleinsten am stärksten leiden, weil die halt auch keine so große Lobby haben und keinen Verband, sondern dass man da natürlich auch die Vielfalt im KMU-Bereich weiter erhält. Also ich weiß, gerade eben bei mir im Stadtteil war ich in der Apotheke, habe was geholt, lauf am Reisebüro vorbei und da steht ganz, ganz groß in großen Bannern, nach Corona bitte bei uns die Reise buchen, nicht übers Internet, wir sind auf jeden Fall für euch da. Und jetzt bin ich natürlich der Mega-Internet-Mensch mache alles übers Internet und dachte so, ja, okay, das ist dann halt auch ein Punkt, wo man dann auch so im Reisebüro dann auch noch helfen kann, weil denen sind natürlich alle Umsätze weggebrochen und man will ja nicht, dass da irgendwie dann das Geschäft leer steht und dann irgendwie in einen 1-Euro-Shop reinkommt.
Absolut. Ich glaube, das ist jetzt eine Variante mit Leaf und Stripe. Und ich habe in den letzten Tagen, ich habe mich mal irgendwann vor längerer Zeit bei nebenan.de angemeldet. Weiß nicht, ob du das kennst. So ein Netzwerk, wie der Name schon sagt, für die Nachbarschaft. Und dort muss ich sagen, finde ich, haben die eine Aktion jetzt gerade losgetreten. Die finde ich einfach richtig, richtig gut. Du kannst dort entweder Gutscheine kaufen oder Spenden für jeden Laden, ganz egal, ob dieser Laden schon auf der Plattform da drauf ist, weil es halt auch bei nebenan.de Gewerbetreibende gibt. Und die stellen diesen Gutschein innerhalb von 30 Tagen dem Gewerbetreibenden, dem, keine Ahnung, dem Friseur, gut, den brauchst du nicht, oder dem Restaurant oder wem auch immer zur Verfügung. Eingelöst wird es halt über Kreditkarte oder bei PayPal, keine Transaktionsgebühren und du kriegst den Gutschein. Ja, und wenn das nach 30 Tagen der Gewerbetreibende das nicht angenommen hat, kannst du dann entweder das Geld zurückbekommen oder es zum gemeinnützigen Zweck spenden. Ich finde das so großartig, weil das halt das Chicken-Egg-Problem komplett löst. Ne?
Ja.
Weil, also super, also kannst du dir mal angucken, kaufnebenan.de. Also okay. Genau, geht genau in diese Richtung. Also es hat jetzt nicht so was mit Fintech zu tun, sondern das, was du gerade mit Vielfalt angedeutet hast, das zu stärken, ist, glaube ich, auch etwas, was wir bestimmt nach Corona, das ist echt jetzt schon ein geflügeltes Wort, erleben werden, dass wir wieder mehr Vielfalt haben wollen. Also ich glaube, momentan profitiert Amazon und profitieren die ganzen Großen, aber in meiner naiven Sicht glaube ich, dass es danach ein bisschen anders werden wird, weil wir, glaube ich, dann doch uns wieder daran freuen, rausgehen zu können und plötzlich auch hoffentlich dann noch Geschäfte und Läden zu sehen.
Ja, das stimmt. Dann bleiben wir bei dem Thema Corona. Die Kollegen von Mastercard haben das Limit für pinlose Zahlen erhöht. Es war ja bis 25 Euro konnte man Tap and Go machen, also ohne Eingabe der PIN am stationären Terminal, aus hygienischen Gründen und um das Ganze kontaktlos bezahlen und nicht bar bezahlen, was ja auch ein hygienisches Thema ist, zu forcieren, hat man da das auf 50 Euro erhöht, dass man die PIN nicht eingeben muss für alle Transaktionen unter 50 Euro. Euro. Die Kollegen von der Girocard haben das dann irgendwann nachgeholt und sich dann feiern lassen, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln musste und sagen, naja gut, also wenn die halbe Welt schon längst auf das eingegangen ist und dann auch der Federführer der deutschen Kreditwirtschaft das dann auch entscheidet, irgendwann später und sich dafür feiert, das muss man dann keine Pressemitteilung mehr rausgeben. Wurde trotzdem gemacht, wie auch immer, Mastercard hat das zuerst gemacht und das sind alle anderen nachgezogen.
Ja, also wenn du mit Apple Pay bezahlst oder mit irgendeinem Wearable bezahlst, hast du das Thema ja
nicht. Genau.
Und deshalb und auch mit dem Telefon nicht. Also insofern habe ich eh schon lange Zeit keine PIN mehr bei einer Kartentransaktion benutzt.
Ja. Dann nochmal Corona. Die Implikationen im Fintech sind maßgeblich. SumUp hat angeboten, dass alle Distanzzahlungen von den Kunden bis zum 30. April kostenlos sind. Das heißt, die Händler können per E-Mail, WhatsApp, SMS und soziale Netzwerke eine Payment-Link schicken und die Kunden bezahlen. Und das Ganze kostet nichts. Ist natürlich dem Corona-Thema geschuldet, aber am Ende des Tages auch nettes smartes Business Development von SumUp. Also das muss man natürlich auch so dazu sagen.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, haben die natürlich auch gerade ähnlich wie die Kunden von Contest, hat SumUp natürlich eigentlich nur Kunden in einem Bereich, die gerade alle zu haben. Die haben halt echt ein Problem.
Ja.
Und das ist halt gerade der ganze kleine Laden, die ganzen Cafés und all die ganzen Sachen. Da läuft halt gerade nichts.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben es gerade eben schon gesprochen, kontaktlos nimmt im Moment offensichtlich groß Fahrt auf, nicht nur letztes Jahr, was ja unter anderem auch die Girocard beflügelt hat, dass irgendwie, ich glaube, 50% der Girocard-Transaktionen kontaktlos waren. Ist es jetzt so, dass die Leute in Deutschland mehr und mehr bargeldlos und auch kontaktlos bezahlen. Insofern die alte Liebe des Bargelds schrumpft in Deutschland und vielleicht ist das auch eine mittelfristige Konsequenz von Corona, dass sich Kartenzahlungen und digitale Zahlungen dann doch vielleicht stärker durchsetzen.
Ja, genau. Der Behavior, fünfmal angewandt, dreimal angewandt, vielleicht schon. Danach machst du es dann in der Regel nicht mehr anders.
Genau, genau. Dann mal kein Corona-Thema, wobei das Timing, glaube ich, auch etwas schwierig ist. Die Modularbank, eine estnische Bank, startet in Deutschland und will der Solaris Bank und Mambu Konkurrenz machen.
Ja, wobei das ja wie ein bisschen der Vergleich hinkt, ja, ne? Also Mambu ist das eine, Solaris Bank ist das andere. Mambu ist Software, Solaris Bank ist irgendwie auch Software, aber vor allen Dingen auch Bank. Also insofern bin ich dann immer gespannt, diese Vergleiche hinken, ich kenne sie nicht. Feel free und wir lassen uns überraschen, wer dann die ersten Kunden sind.
Apropos, wollten wir Holvi nicht mal in den Podcast nehmen? Wir hatten doch beim letzten Mal über Holvi unterhalten und die haben über Twitter drauf reagiert. Die müssen wir noch
einladen. Ja, machen wir auch. Also Kilian hat die, glaube ich, hat das, glaube ich, schon terminiert. Kilian Mike, glaube ich.
Ah, okay, perfekt. Gut. Dann, liebe Hörer, freut euch drauf. Gehen wir weiter. Ant Financial hat sich bei Klarna beteiligt mit einem relativ kleinen, mit einer relativ kleinen Summe, ich glaube irgendwie 1%, wo man sich fragt, was ist das denn? Also Know-how braucht Ant Financial.
Jochen, du musst, glaube ich, kurz sagen, wer Ant Financial ist, damit die Leute irgendwie auch wissen, wer.
Ant Financial ist der Payment oder Financial Services Arm hinter Alibaba, also quasi die Company hinter Alipay aus China. So, und das ist die Frage, die ich mir stelle, als ich das gelesen habe, also Know-how-Transfer von Klarna zu Ant Financial, brauchen die nicht. Also die haben, sind viel, viel weiter in China als Klarna, als Startup und Innovator in Deutschland oder in Europa sein könnte. Also da geht es nicht um Know-how-Transfer und zu gucken, wie so ein Startup funktioniert. Es ist dann aber auch jetzt nicht, dass es darum geht, hier irgendwie Klarna zu übernehmen, weil da ist 1% zu klein. Da haben sie wahrscheinlich auch nicht mal ein Board-Seat. Also was treibt die, um ausgerechnet da 1% zu übernehmen? Außer ist das vielleicht ein kleines Puzzlestück mehr für eine doch irgendwann mal bevorstehende Expansion von Alipay nach Europa und eben nicht nur für die chinesischen Nutzer, sondern eben halt auch, um Mehrwerte für die europäischen Nutzer zu generieren.
Ich weiß es nicht, aber dass Klarna so mindestens seit einem guten Jahr eine ganz andere Wahrnehmung hat und einfach auf einem guten Weg zu sein scheint, ist, glaube ich, allen klar. Und die Beteiligung, die sie ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bekommen haben, waren ja dann auch echt immer von strategisch angehauchten Partnern. Ne? Und das macht das Ganze schon echt interessant. Ja, wann glaubst du, gehen die public?
Klarna? Gute Frage. Jetzt in Zeiten von Corona ist der Public-Gang natürlich erstmal wahrscheinlich, wenn der überhaupt auf der Agenda war, wieder abgeblasen. Da muss natürlich wieder ein besseres Börsenklima mal existieren, um ein IPO zu machen. Außerdem haben sie jetzt auch negative Zahlen gehabt im letzten Jahr mit den Risikokennziffern. Also ich glaube, frühestens in 1-2 Jahren ist das wieder ein Thema, dass die über ein IPO nachdenken. Aber am Ende des Tages ist Klarna auch die einzig verbliebene unabhängige Payment-Fintech in dieser auf der europäischen Seite. Das ist ja alles sehr stark dominiert von Großkonzernen. Also man denke an Apple Pay, man denke an PayPal.
Adyen,
stimmt, IPO, weil Adyen kannst du mit Klarna nicht vergleichen, weil Adyen ein Hintergrunddienstleister ist und Klarna ja schon irgendwie ein Payment-Scheme-artig mit einer eigenen Marke etc. Ich würde mich nicht wundern, wenn Klarna nicht vielleicht vor einem IPO von einem großen Payment-Scheme geschluckt würde, also von Visa, von Mastercard. Visa ist schon beteiligt, weil das passt da eigentlich viel enger ins Portfolio als ein Börsengang. Lass uns überraschen, mal schauen.
Ja, ist auch echt eine interessante Frage, was sie mittlerweile sind. Ne? Also sind sie PSP, sind sie Scheme, sind sie Bank? Also schon echt lustig, ne? Dass das irgendwie alles mittlerweile so divergiert in alle Richtungen und man das gar nicht mehr so richtig einordnen kann.
Ja.
Ja.
Bleiben wir bei Alipay. Alipay hat oder will ihre Tochter Ant Financial Services für 40 Millionen chinesische Dienstleister öffnen. Ziel ist, ein One-Stop-Shop für digitale Dienste zu werden. Mhm. Große Worte. Keine Ahnung.
WeChat-Alternative. Ja. Dass du halt guckst, dass es nicht mehr nur ein Pay-Ding ist, sondern dass du halt alles das, was halt die ganzen Dienstleister anbieten wollen, ähnlich über WeChat, plötzlich dann halt auch in Alipay drin ist. Dass es halt wirklich zum Ökosystem wird. So klingt es für mich. Aber es ist ja einfach noch interessante News. Und ich glaube, der Unterschied in Asien zu Europa, und wir hatten das ja auch schon ein paar Mal im Podcast angerissen und in Artikeln ja auch schon mal beschrieben, ob es hier halt ein Need oder ein Markt für die Super-Apps gibt. In Asien gibt es jetzt ja an vielen Stellen oder in vielen Ländern, in vielen Regionen, so eine Art Super-App, wo halt die ganzen Dienste kombiniert sind in einer großen App. Und WeChat ist ja immer das beste Beispiel. Und Alipay ist in der Tat wirklich nur Pay bisher. Und möglicherweise ist das jetzt irgendwie nochmal der Versuch, eine zweite Super-App in China daneben zu stellen. Hm. Ja. Es geht weiter mit Alipay.
Ja, genau. TransferWise, eines der, finde ich, spannendsten und schon groß skalierten Startups in Europa, bietet jetzt die Möglichkeit an, eine Überweisung direkt an Alipay-Nutzer zu machen. Das heißt, ich kann als deutscher Kunde an einen Alipay-Account oder einen der 1,2 Milliarden Alipay-Accounts direkt Geld transferieren. Vermutlich haben die direkte Integration und umgehen dann die klassischen Bankkanäle und Auslandsverweis kann sich es sparen, lokal vor Ort irgendwie eine Entity oder eine Partnerschaft mit der Bank zu machen und hat natürlich dann gleich ein riesen Netzwerk hinten dran mit den Alipay-Nutzern. Also macht Sinn.
Geht aber nur in eine Richtung. Ne? Also
genau,
aus China quasi, raus geht nicht.
Es geht nach China und nicht raus, genau.
Ja, genau. Hat nichts mit Corona zu tun,
nee.
Dass man nur rein, dass nur reingeht und nicht raus.
Ja, im Moment ist das so, dass man nur rauskommt, nicht rein.
Ja, eben, das ist halt. Meinte ich das ja.
Funding Circle hat das Berliner Büro geschlossen, trennt sich von 125 Mitarbeitern und fokussiert alles in London. Auch Amsterdam ist betroffen. Sehr, sehr schade. Funding Circle ist ja quasi ein britisches Startup, hat dann, wie heißt es, Lending Club übernommen in Deutschland? Lending Club? Nee, nicht Lending Club. Wie hieß
denn? Nee.
Von Matthias. Also das ehemalige Rocket.
Lendico.
Genau. War es Lendico?
Oder ZenCap.
Also eins von beiden. Nee, ich glaube ZenCap. Die waren ja so nah aneinander, wo man nie wusste, was ist der Fokus vom einen und vom anderen. Auf jeden Fall haben die eines von beiden, ich glaube ZenCap, übernommen.
Ich glaube Lendico ist, glaube ich, von der ING übernommen worden.
Genau, genau. Und haben dann das Office behalten in Berlin, auch die ganzen Risk-Prozesse. Offensichtlich vorher gab es wohl, hat die Finanzszene rausgefunden, der Kollege Doms, gab es auch wohl größere Abschreibungen im deutschen Geschäft. Also das deutsche Business war wohl sehr defizitär und das hat dann eins zum anderen geführt und deswegen wird das Ganze zentralisiert weitergeführt aus London und Berlin und Amsterdam werden zugemacht.
Ja.
Ich glaube, die Mitarbeiter kommen so oder so unter, auch trotz Corona. Da muss man sich ja in Berlin, wenn man Startup-Expertise hat, in der Regel keine Sorgen machen.
Ich weiß gar nicht, wie groß das Büro war. Also
es sind insgesamt 125 Mitarbeiter.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie viele Berlin und Amsterdam waren. Ja.
Das weiß ich auch nicht.
Dann, die deutsche Börse startet einen Nachhaltigkeits-DAX, der wo offensichtlich sustainable und grüne Faktoren beinhaltet, also Umwelt, Arbeitnehmerschutz, gute Unternehmensführung. Mal gucken, wie langfristig sowas ist.
Ich glaube ja total daran, dass das irgendwie auch ein heißes Thema ist und mal gucken, wie schnell, aber du weißt ja selber so, die ganzen Tomorrows dieser Welt sind das eine. Und ich glaube auch, dass generell da mehr und mehr drauf geachtet werden wird, auch auf größerer Ebene. Was du, ich glaube, das war doch hier Fink, der Gründer von BlackRock, hatte das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ist eine interessante Situation jetzt, wenn wir halt in eine Rezession fallen, ob das dann dummerweise wieder hinten runterfällt. Ne? Also ob man dann diese etwas moralischeren Dinge dann erstmal wieder zur Seite schiebt und sagt, okay, komm, ist jetzt doch nicht ganz so wichtig.
Es geht ums Überleben.
Ja, Überleben ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Also aus Company-Sicht.
Ja, genau. Aber vielleicht auch hoffentlich nicht. Also interessanterweise, das hatte der Frank ja am Freitag in unserem Palaver-Podcast auch gesagt, dass wir ja wohl als Nation, als Deutschland in diesem Jahr, jetzt mal dank Corona, klingt makaber, ist makaber, das erste Mal unsere Klimaziele erreichen. Und vielleicht führt das ja dann doch mal zu einem etwas anderen Nachdenken, dann auch in so eine Richtung.
Also ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich glaube auch, das Thema geht nicht mehr weg, auch dann nach Corona. Ich bin nur sehr skeptisch, ob es dann sinnvoll ist, da gleich einen speziellen DAX-Listing zu machen. Weil früher oder später wird das Thema sowieso alle Konzerne betreffen. Und dann brauchen wir sowas nicht. Also ich glaube, das ist halt eher so ein bisschen Marketing und auf so einen Zug aufspringen, der spannend ist und der auch relevant ist. Aber man hat ja schon viele solcher Initiativen von der deutschen Börse gesehen, die dann auch relativ schnell wieder eingestellt wurden und dann doch, also man denke an den neuen Markt, und dann doch nicht nachhaltig waren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wobei, let's see. Ich glaube, das ist nachhaltiger als der neue Markt.
Ja, also das Thema ist nachhaltig, aber auch das Thema des neuen Marktes ist auch nachhaltig.
Haben wir heute Habe ich auch gerade drüber nachgedacht, als ich es gesagt habe. Dachte ich auch so, irgendwie beißt sich das gerade. Das Internet war noch kein Schnupfen,
ist nicht. Nee, es ist, uns geht auch nicht mehr weg. Dann die Kollegen von FinCompare haben eine Finanzierungsrunde bekommen. Gratulation. Ich glaube, sowas werden wir demnächst nicht mehr so häufig lesen von den großen Finanzierungsrunden. Und zwar auch interessante Investoren, Speed Invest, ING Ventures, Unica Ventures, die sagt mir jetzt gar nichts. Und haben 12 Millionen Euro in FinCompare investiert.
Bin ich ein bisschen biased, aber genau, Glückwunsch nach Berlin.
75 Mitarbeiter, erst seit 2017 unterwegs, 26 Millionen schon geraced. Insofern Gratulation an die Kollegen.
Ja, also ING ist jetzt auch nicht erst seit dieser Runde dabei, sondern war auch schon vorher dabei und Speed Invest auch. Also
das okay, die haben quasi nachgelegt, okay. Mhm. Und wer ist dann Unica Ventures?
Ich vergessen.
Okay. Wenn die hören, please excuse. Trade Republic, auch Runde, haben...
Ja, endlich, muss man sagen. Also nachdem es ja die letzte Runde so lange gedauert hat und dann ja irgendwann Project A das im Grunde genommen angeführt hat und es ja vorher etwas länger gedauert hat, bis die Jungs da das geile Produkt dann auch mit richtig Funding versehen bekommen haben. Jetzt sieht man, dass Project A, wie sagt Flo Heinemann immer so schön, den Signaling-Effekt ausgelöst hat. Und wenn du dir jetzt anguckst, wer jetzt nachgelegt hat, dann ist es natürlich auch das Netzwerk, ne, das war, was Project A dann irgendwie auch mit reingebracht hat.
Wobei, die hatten auch Creandum schon drin und das ist jetzt auch nicht wirklich.
Das war gleichzeitig. Gleichzeitig mit
Project A. Also das ist alleine, ich hätte gerne entweder oder als Signaling-Effekt, aber beides als Signaling-Effekt ist ja, da kann man nicht mehr von Signaling reden, das ist ja dann schon Leuchtturm.
Da hast du recht, also die beiden zusammen sind natürlich irgendwie echt schon,
herausragend. Genau, ist ja auch ein tolles Startup. Insofern, ich nutze es ja auch häufig und ich glaube, auch die haben jetzt im Rahmen von Corona einen riesen Vorteil. Es gibt ja viele, die im Rahmen von Corona riesen Probleme haben, aber Trade Republic gehört, glaube ich, eher zu den Gewinnern.
Ja, wobei sie natürlich irgendwie auch zweimal echt Probleme hatten. Sie hatten zwei Hiccups und da kann man sich jetzt die Frage stellen, woran lag es? Ne? Also geht dann plötzlich irgendwo die Leitung zu, wenn dann zu viel Trades kommen, weil sie natürlich dann irgendwie auch immer irgendwo noch abhängig sind. Oder hatten sie wirklich selber Skalierungsprobleme, was ich mir ehrlich gesagt bei der Infrastruktur von denen nicht so richtig vorstellen kann. Aber das gleiche Problem hatten ja die Kollegen von Robinhood in den USA auch zwei, dreimal, genau in diesen harten Dips jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen. Und das war natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt förderlich, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, glaube ich weiterhin an dieses Modell, weil es einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, so viel einfacher als anderes Trading ist.
Also erstens, diese Hiccups haben auch die großen Direktbroker schon
gehabt. Oh ja, stimmt.
X-mal. Ich weiß nicht, ob sie es diesmal hatten, aber in der Vergangenheit.
Doch, ein paar Kollegen. Okay. Leider ein paar Kollegen in Berlin auch wieder.
Okay. Und also ich habe jetzt Trade Republic also wirklich schätzen gelernt, weil das Traden ist ja, also ich bin jetzt kein Trader, aber das Traden ist ja da so extrem einfach. Also ich habe, weil die Zalando Aufsichtsrating da jetzt reingegangen ist, also die Christina Stenbeck von, wie heißen sie aus Skandinavien,
die haben Zalando. Ja, die Zalando mit aufgebaut haben.
Genau.
Kinnevik.
Ich habe nämlich gerade über Trade Republic jetzt ein paar Mal Zalando getradet, also günstig gekauft, zwei Tage später verkauft, wieder gekauft, wieder verkauft.
Hast du gerade gesagt, du bist kein Trader?
Ja, ich sage ja, normalerweise bin ich kein Trader, aber die Jungs von Trade Republic haben dafür gesorgt, weil es wirklich so einfach ist, dass ich tatsächlich jetzt mal bei diesem Auf und Ab der Börse letzte Woche mal ein bisschen mal getradet habe, also in ganz kleiner Dimension, aber das ist da wäre ich bei den klassischen Direktbrokern gar nicht auf die Idee gekommen, weil bis man da auf die Webseite geht und Tan und Pin und Schnickschnack macht.
Das morgens ist beim Fahrradfahren oder wann?
Nee, das war irgendwo im Zug oder was auch immer, wo ich halt mal gerade Zeit hatte und nicht bei Twitter geschaut habe. Also extrem bequem, sehr, sehr gut gemacht.
Ja, Ich habe auch den Sparplan mal eingerichtet jetzt und das mal ausprobiert. Das ist irgendwie auch echt ganz quite easy gewesen.
Ja, ja. Dann, Raisin hat einen neuen Kooperationspartner, nämlich Hauck und Aufhäuser und werden Vertriebspartner von Raisin, was spannend ist.
Klingt so erhaben, so ja. Nach einer alten deutschen Privatbank gehört nur mittlerweile Chinesen.
Gehört zu Fosun, genau.
Ja, genau.
aber ich finde die Zielgruppe, da gibt es total Match. Also ich war total. Ja, wisst ihr, ganz früher bei Bassavedo, so Interim-CEO. Und die Kundschaft von Savedo waren nicht irgendwie die jungen, hippen Berlin-Mitte-Leute, sondern es waren die 50, 60 plus alten Herrschaften, die Ärzte, Steuerberater, was auch immer waren. Die natürlich über die Liquidität verfügen, um dann das auszuprobieren und anzulegen. Und das ist natürlich dann auf einer etwas anderen Dimension dann natürlich auch bei Hauck & Aufhäuser der Fall.
Ja, das sagt ja, siehst du ja auch in den Testimonials, die du bei Raisin, bei Weltsparen auch immer hast. Das sind ja, ich glaube, der eine Typ ist, glaube ich, der Kommissar aus München und der ist, glaube ich, auch jenseits der 70. Also insofern, ja.
Dann die Kollegen von Wirecard bieten eine Integration von WeChat Pay an, also integrieren als weitere Zahlmethode für den Zugang zum chinesischen Markt und die chinesische Zielgruppe. Ist jetzt für Wirecard auch nichts Neues. Die waren ja auch, glaube ich, die ersten in Deutschland, die Alipay angeboten haben. Insofern ist es eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung.
Ja.
Revolut startet eine Finanz-App eigens für Kinder. Jetzt die liebe Hörer, wir sind euch jetzt einen Podcast schon enteilt, weil wir haben schon einen Podcast aufgezeichnet mit einem Startup genau zu diesem Thema, ein Hamburger Startup. Der CEO hat explizit Revolut auch genannt als Wettbewerber. De facto geht es da um Konten und Karten für Kinder im Alter zwischen 7 und 17 Jahren. Und das macht jetzt Revolut auch. Ist im Moment noch eine nicht stark penetrierte Zielgruppe. Aber ich würde sagen, wir sagen da gar nicht mehr sehr viel dazu, weil wir haben eine Stunde lang gesprochen in dem Podcast und der kommt nächste Woche.
Genau.
Dann, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, vielleicht kannst du was sagen. Finnlieb hat in The Ego Company investiert, ein Digital Identity Anbieter.
Habe ich ehrlich gesagt auch gelesen und dachte so, ja, macht total Sinn. Also wie so viele Sachen, die Ramin und Kollegen in den letzten Monaten aus meiner Perspektive gemacht haben, machen ja Sinn, also infrastrukturelle Dinge mit reinzuholen und so Layer zu schaffen. Und insofern passt das Thema Identity natürlich auch in Infrastruktur und Layer-Technologien komplett mit rein. Also ich kannte die Firma aber nicht.
Also sind die sowas wie ID Now und WebIdent
oder was? Ich sag ja, ich weiß es nicht. Also
ach so.
Keine Ahnung.
Okay.
Aber das, ich glaube, das hatte auch ein bisschen was mit Blockchain zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay.
Und dass sie das Ganze halt in einer sicheren Infrastruktur ablegen. Und ich kann dir sagen, das weißt du ja wahrscheinlich auch in Teilen, das Thema KYC und also nicht nur das Initiale, was du gerade mit ID Now und WebID angesprochen hast, sondern auch das dauerhafte Speichern und Wiedernutzen von KYC-Daten ist einfach auch echt ein Pain in the ass. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Lösungen draußen. Aber in vielen Bestandssystemen muss das auch echt noch gelöst werden.
Ja, das ist echt spannend. Aber passt total ins Puzzlespiel der Services von Finlieb. Wobei, das kommt da wahrscheinlich zu Finlieb Connect, also wo Figo, Finreach und Co. drin sind, weil das ist ja da eigentlich passend wie die Faust aufs Auge, oder?
Das klingt so, total.
Okay. Dann Finiata, das zweite Startup von dem lieben Sebastian Diemer, der Creditair gegründet hat, der dann auch relativ schnell bei Finiata rausgegangen ist, sollte eigentlich ursprünglich ein Factoring-Startup sein, in Konkurrenz mit Billy. Dann haben die gepivotet, haben den Anno August Eifeld von der Comdirect als CEO reingeholt, der den Pivot leitet. Und der hat den Laden gedreht zu einem klassischen Lending-Geschäft und hat sich vom Factoring-Geschäft mehr und mehr zurückgezogen. Und jetzt ist tatsächlich das komplette Deutschland-Geschäft eingestellt worden. Also der macht de facto jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht weißt du da sogar mehr, dass die ursprüngliche Creditec-Idee, also Lending in Emerging Markets, in Polen und Co. Für flexible Kreditlinien.
Viel Spaß.
Ja, das muss wohl funktionieren. Ich habe ihn vor im Sommer irgendwann gesehen auf einem Fintech-Dinner in Berlin. Und da war er mehr als happy, dass der Pivot funktioniert hat. Und da war für mich schon klar, dass früher oder später dann auch das Factoring-Geschäft wohl eingestellt würde, was jetzt auch passiert ist.
Da sind wir gerade beim Dima, ne?
Dann sind wir beim Diemer. Monedo erhält 3,2 Millionen Euro. Monedo ist das, was ich gerade eben schon sagte, Creditec, die ja auch eine sehr interessante und illustre Reise hinter sich gebracht haben. Eines der ersten großen Hype-Fintechs, sehr viel Geld verbrannt. Dann kamen auch sehr bekannte große Investoren rein. Dann gab es eine massive Verwässerungsrunde, die PayU, Naspers sind wieder rausgegangen und jetzt haben sie wohl von den Bestandsinvestoren nochmal 3,2 Millionen Euro bekommen, um jetzt quasi durchzustarten nach der Krise. Also haben auch einen Pivot gemacht und ich drücke den Daumen, dass es funktioniert.
Wir sind auch umgezogen jetzt, also aus der schönen Hamburger Innenstadt an den Stadtrand, ja.
Also ich habe ja eine Mitarbeiterin bei TraxPay, die war früher bei Creditec. Und was die für Stories erzählt,
ja, kannst du nicht standhalten. Also nee. Deine, also naja, doch, dann ist da mal ein bisschen mehr.
Da kann ich nicht mithalten. Ich meine, ich würde meinen Cashburn gerne erhöhen und auch diese ganzen Partys feiern, aber ich glaube, da tut mir der eine oder andere aufs Dach springen.
Ja, da kannst du halt irgendwie eher so ans alte Omen denken.
Auch das, genau. Ja, also ich drücke den Kollegen die Daumen und dass sie dann auch tatsächlich dann den Turnaround abschließen können.
Ja.
Gut, dann Penta, über die wir schon gesprochen haben, haben eine große Runde mit 18,5 Millionen bekommen. Das Interessante ist ja, da an dem Beispiel sieht man erstmal von sehr namhaften Investoren, ITP Global, Holzbrink Ventures, ABN AMRO, VR Ventures und Finlieb natürlich, die schon dabei waren. Da sieht man, wie achterbahnmäßig das Startup-Leben sein kann. Also die wurden ja quasi kurz vor der Insolvenz von Finlieb übernommen oder investiert und mit Marco Ventin als CEO ausgestattet und jetzt starten sie durch mit einer sensationellen Bewertung. Also von daher das Ende als auch der Hype sind im Fintech-Bereich doch relativ eng aneinander.
Naja, und was ich halt wirklich interessant finde, dass hier mittlerweile, glaube ich, auch jetzt zwei Banken, sehen wir ja gerade hier drin, mindestens drin haben. Also mit der ABN AMRO und den VR Ventures. Wenn du dich erinnerst, VR Ventures hatten wir im letzten News-Update drüber gesprochen. Also dieses Vehikel, was aus der Berliner Volksbank heraus gegründet wurde und mittlerweile ja von einigen anderen, waren es 100 oder so, 100 Volksbanken gebackt ist. Also jetzt sind die Volksbanken halt an Penta beteiligt. Finde ich auch wirklich interessant.
Ich bin ja jetzt mittlerweile auch durch den ganzen Prozess gegangen für Kontoeröffnung. Super, also ich muss sagen,
das können Sie.
Perfekt, genau. Ja, also absolut. Sehr gut gemacht.
Ja.
Dann dein Lieblingsthema, Check24 als der Fintech-Challenger. Stell den Killer. Finanzmanager ein. Killer, genau.
Nee, die stellen das ja nicht ein. Das Thema ist nicht eingestellt, sondern sie stellen die separate App ein. Ja,
okay.
Das ist für mich irgendwie noch ein kleiner Unterschied. das ist für mich eher so ein bisschen so eine Integration in den Kerndienst. Also weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt schlechter oder gut oder schlecht ist, aber vielleicht haben sie sich einfach auch mit der eigenen App mehr erhofft und bringen es jetzt halt in das Kernasset rein. Ich finde, das ist kein Einstellen, weil man das Thema weiterhin macht, aber ja, interessant, wie sich das weiterentwickelt bei Check24. Also bisher haben wir ja aus der Bank heraus ist noch nicht ganz so viel gesehen, aber ich glaube, da werden wir mit Sicherheit im nächsten halben Jahr noch eine ganze Menge sehen, weil, glaube ich, das Thema Kredit auch weiterhin eine Rolle spielen wird und hoffentlich dann der Konsum dann irgendwann auch wieder anzieht und damit das Thema Vergleichen und Sparen, glaube ich, nicht weniger wichtig sein wird, wenn wir aus dieser Corona-Zeit raus sind.
Ja, ja. Dann bleiben wir bei Bank. Du hast gerade Bank gesagt, aber Bank anders geschrieben, nämlich BUNQ. Die niederländische Neobank bringt eine Green Card raus, also eine Sustainable-Karte in 30 europäischen Ländern. Da gibt es ein Art Rewards-Programm, aber ein Rewards-Programm, der was Grünes macht, der sustainable ist. Nämlich, wenn man diese Kreditkarte, diese Mastercard-Kreditkarte aus Metall nutzt und 100 Euro ausgibt, wird ein Baum gepflanzt. Also für jede Ausgabe von 100 Euro wird ein Baum gepflanzt. Die Interchanges kennend, muss ich sagen, das Baumpflanzen ist aber günstig. Also unter normalen Umständen kann man da vielleicht einfach irgendwie nur einen Samen irgendwo reindrücken. Aber ist gut. Ich würde gerne mal die Fotos sehen von den Bäumen, die gepflanzt werden, wie groß die sind.
Let's see. Also es gibt ja ein paar große Freunde auch in unserem Kreis von Bank oder Bunk. Bunk, glaube ich. Ne? Also Klaus ist, glaube ich, echt ein großer Freund davon und Mike ja auch. Ich habe es für mich noch nicht irgendwie angefangen zu nutzen, aber machen echt, glaube ich, einen ganz guten Job aus Holland heraus und haben mittlerweile echt eine ganze Menge Kunden auch im restlichen Europa, ne? Also auch in Deutschland.
Ja, und vor allem, wenn ich mir das anschaue, jetzt war ich etwas böse hier mit was kostet der Baum, aber die machen genau diese Innovation, diese Produktinnovation, die ich ja ehrlich gesagt von den Kollegen von N26 vermisse. Weil da ist halt ein Konto und eine Karte und das ist nett. Aber das ist halt das, was N26 schon vor 3 Jahren gemacht hat. Und die bringen hier auch weitere neue Innovationen und versuchen natürlich da auch andere Zielgruppen zu adressieren. Also
von daher, die eigentliche Innovation bei denen sind ja noch ein paar andere. Ne? Also die haben das Thema API schon ganz lange gehabt. Wenn du einen Premium-Account hattest, konntest du halt auf eine API gehen und das dann irgendwie auch bei dir in andere Systeme rein integrieren. Aber eigentlich sind es, glaube ich, diese Unterkonten, die ja sehr stark gemacht haben. Also ein bisschen das, was N26, glaube ich, als Spaces oder halt, ich weiß gar nicht genau, wie es bei denen heißt, hat.
Was die Advance Bank vor 85 Millionen Jahren schon mal hatte.
Jetzt kommen ja die Opas aus dem Krieg. Ich habe am Sonntag, by the way, wo jetzt hier wieder die beiden Stettler und Waldorf rauskommen. Ich habe am Wochenende versucht, mit den Kindern den Muppets-Film zu gucken. Ey, das war so langweilig. Selbst ich konnte es nicht ertragen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das früher immer gut finden konnte. Aber der Film war wirklich schrecklich, der Urfilm. Also okay. Ich weiß gar nicht, wie komme ich jetzt von... Ach so, genau.
Stettler Waldorf. Nee, für die etwas Jüngeren, wir meinen Advance Bank, nicht die Advancia Bank in Luxemburg, sondern die Advance Bank. Das ist eine ganz frühe Direktbank gewesen. Ich glaube, eine Tochter von der HVB oder Vereinsbank oder so. Gefühlt hatte die damals mit Abstand das beste Online-Banking und diejenigen, die damals Kunden waren, trauen dem bis heute immer hinterher, weil sie sehr viel Innovation im Online-Banking gebracht haben. Wurden dann geschluckt von der Commerzbank und dann war es vorbei mit der lieben Advance Bank.
Ja, wohl wahr.
Letzter Punkt, Revolut, über die haben wir schon gesprochen. Die machen es den N26 nach, denn sie gehen jetzt nach USA. Sie versuchen den amerikanischen Markt zu adressieren und ja, mal gespannt. Insofern das Neobank-Battle-Gefecht kommt jetzt von Europa in die USA. Mal schauen, wie der US-Markt geändert wird oder eben auch nicht von den Challenger-Banken.
Let's see.
Ja. Vielen, vielen Dank an die liebe Christina Casala aus dem Payment Banking Team, die hier die News zusammengestellt hat. Mir fällt auf, wir haben keine Personalia in diesem Monat. Da kann ich vielleicht einfach schnell zwei Personalia nachreichen, die ich diese Woche sehr beeindruckend fand, nämlich zwei Bereichsvorstände von der Commerzbank. Also Bereichsvorstand bei der Commerzbank ist quasi die Ebene unter dem Gesamtvorstand, Konzernvorstand, haben die Commerzbank verlassen. Beides vor allem Digitalmenschen, was mich wunderte. Der eine ist der Christian Rino, ex-Deutsche Bank, lange Zeit bei der Commerzbank, wird jetzt IT-Vorstand von der Helaba. Sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Und der...
Das aus deinem Mund.
Jo. Ja, also, ja.
Wiederholt. Sehr, sehr guter Mann. Ja, nochmal, sag nochmal.
Ja, es ist wirklich gut. Es gibt auch gute Leute, es gab auch gute Leute bei der Commerzbank. und der Uli Köhn, der irgendwie von E-Plus kam und bei der Commerzbank irgendwie das Digitalthema mitgetrieben hat, eines von den vielen Digitalthemen, wird Vorstand von der Fiducia.
Aber erst zum 1.10., glaube ich.
Ja, ich glaube beim Christian Rino auch spätestens. Da gibt es dann noch bei der Helaba auch größere Umstrukturierungen. Da gehen auch ältere Vorstände jetzt in Pension. Und ich glaube gar nicht, wann die dann wirklich anfangen. Also spätestens zum 1.10. ist bei dem, glaube ich. Dann aber das fand ich interessant, dass da zwei große Digitalleute die Commerzbank verlassen. Das
war dann noch eine weitere News, dass der Kai Friedrich, der ja bei der Consors war, jetzt zwischendurch bei einem französischen Fintech war, das in Deutschland aufgebaut hat, jetzt zu eBays als CEO geht.
Ja.
Also Kai, viel Spaß. Vom Bank zu Fintech zurück zur White Label Bank.
Ja.
So, Jochen, haben wir's?
Ich glaube schon. Dann bedanken wir uns bei den lieben Kollegen von Mastercard und Avato für die Unterstützung des Blogs und des Podcasts. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, das war der Parfumsritt durch den März, der natürlich sehr stark Corona-bedingt war.
Schon, ne?
Aber ja gut, so ist es halt. Hat Einfluss auf die Industrie.
Absolut.
Dann vielen Dank dir.
Danke dir.
Und bis demnächst wieder. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.